1,4 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gehören der katholischen Kirche an. Das sind sehr, sehr viele und die Mitgliedszahlen steigen Jahr für Jahr. Anders ist es aber bei uns in Deutschland. Hunderttausende Menschen hier treten jedes Jahr aus der katholischen Kirche aus. Ihre Kritik ist oft, dass die Kirche sich nicht dem Zeitgeist anpasse und sich nicht modernisiere. Das tut sie aber, wenn auch vielleicht etwas anders, als manche das von der Kirche erwarten.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
In den 60er Jahren, da hat sie das zum ersten Mal im großen Rahmen getan, am 8. Dezember 1965. Da endete das Zweite Vatikanische Konzil der katholischen Kirche. Konzil wird übrigens, noch mal kurz erklärt, die offizielle Versammlung katholischer Bischöfe genannt. In Rom fand dieses Konzil statt. Es dauerte mehr als 3 Jahre. Mehr als 2000 Bischöfe aus aller Welt nahmen teil. Was wurde dort besprochen? Was wurde beschlossen? Was änderte sich dadurch in der katholischen Kirche? Das wollen wir besprechen heute in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Warum ist denn so ein Konzil für die katholische Kirche so ein bedeutendes Ereignis? Was passiert denn da bei so einem Konzil?
Naja, ich muss erstmal gestehen, ich war ja noch nicht bei so einem Konzil dabei.
Wirklich nicht?
Nee. Aber was man so lesen und recherchieren kann, dann ist es wohl deshalb bedeutend, weil bei einem Konzil eben grundlegende Entscheidungen getroffen werden, die das Kirchenleben für einen langen Zeitraum prägen, mitunter sogar bis heute. Manche der Konzilien spiegelten übrigens auch die politische Lage wider, in der das Konzil stattgefunden hat und wie die Kirche eben darauf reagiert hat. Am Anfang waren es ökumenische Konzile, weil die Kirche noch eine Einheit war. Das änderte sich im Laufe der Jahrhunderte mehrfach. Das morgenländische Schisma signalisiert die Spaltung zwischen der römischen und der orthodox-christlichen Kirche mit dem Patriarchen von Konstantinopel als Oberhaupt. Die Reformation schließlich brachte mit der evangelischen eine weitere christliche Konfession.
Lass uns aber doch mal ganz vorne anfangen. Also welche bedeutenden Konzile hat es denn gegeben?
Naja, Kirchenvertreter werden sagen, alle Konzilien waren bedeutend, weil ja immer irgendetwas Wichtiges für die Kirche entschieden worden ist. Die ersten beiden Konzilien waren sehr bedeutend wegen ihrer langfristigen Wirkung. In Nicea 325 wurde der Arianismus als Irrlehre verworfen und 381 in Konstantinopel wurde der Eckpfeiler des christlichen Glaubens festgelegt, nämlich die Trinität, also die Dreieinigkeit von Gott als Vater, als Sohn und als Heiligem Geist. Weiter ging es 787 wieder in Nicea. Damals gab es eine Welle von Ikonoklasmus, also der blindwütigen Bilderzerstörung in Kirchen. Das Konzil entschied, dass zumindest Jesus bildlich dargestellt werden darf. Herstellung und Verbreitung von Ikonen erlebten da natürlich einen großen Aufschwung.
Wenn euch dieses Konzil von Nicea näher interessiert, darüber haben wir übrigens kürzlich auch eine Folge gemacht, könnt ihr hier mal reinhören. Matthias, das Christentum, das war ja über das gesamte ehemalige Imperium Romanum verbreitet, aber es gab ja mit Rom und Konstantinopel 2 theologische Machtzentren. Wie sind die denn miteinander klargekommen?
Man muss es im Nachhinein sagen, eigentlich gar nicht. Es kommt 1054 zum morgenländischen Schisma. Der Patriarch von Konstantinopel und der Papst von Rom exkommunizieren sich gegenseitig. Fortan ist die Ostkirche bei Konzilien nicht mehr vertreten und der bis dahin starke Einfluss des Patriarchen von Konstantinopel ist damit auch vorbei. Eigentlich beginnt erst jetzt die starke Position des Bischofs von Rom, also des Papstes, und seine bis heute herausgehobene Position in der katholischen Kirche. Kurz nach dem morgenländischen Schisma kommt es 1073 zum Investiturstreit zwischen König Heinrich IV. Und Papst Gregor VII. Es geht um das Recht, geistliche Würdenträger zu intronisieren. Und dieser Streit endet mit dem Wormser Konkordat 1122. Der Papst setzt das Recht der Investitur für sich durch und ein Jahr später findet das erste Konzil im Lateran statt, dem offiziellen Sitz des Papstes in Rom. Und dieses Laterankonzil segnet den Ausgang des Investiturstreites ab.
So, und auch ein mittelalterliches Konzil war so wichtig, dass wir da schon mal eine eigene Sendung zugemacht haben. Das Konzil von Konstanz. Warum war das so wichtig?
Also aus 3 Gründen. Erstens, es gab zu dieser Zeit, man glaubt es kaum, 3 Päpste gleichzeitig, die jeweils von unterschiedlichen Königen anerkannt wurden. Das Konzil entließ alle 3 und machte Martin V. zum neuen und auch alleinigen Papst. Das war das einzige Mal, dass ein Papst auf einem Konzil gewählt wurde. Zweitens, die Lehren von Jan Hus, Hieronymus von Prag und John Wycliffe wurden als Irrlehren verworfen. Das waren die gleichen Lehren wie später in der Reformation. Jan Hus und Hieronymus von Prag wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und schließlich, fortan standen Konzilsbeschlüsse über den Entscheidungen des Papstes. All das hat es weder davor noch danach auf einem Konzil gegeben.
Also ihr merkt, diese Konzile sind sehr wichtige Veranstaltungen für die katholische Kirche. Jetzt kommen wir mal zurück zu unserem Konzil, über das wir heute reden, dem Zweiten Vatikanischen Konzil von 1962 bis 1965. Warum wurde das überhaupt einberufen? Was waren die Ziele dieses Konzils? Das will ich besprechen mit Professor Knut Wenzel. Er ist römisch-katholischer Theologe an der Uni Frankfurt. Hallo Herr Wenzel.
Ich grüße Sie, hallo.
Herr Wenzel, warum wurde das Konzil überhaupt einberufen?
Ja, die Frage lässt sich am besten fast negativ beantworten, indem man überlegt, warum es denn eigentlich nicht einberufen worden ist. Es lag keine akute Kirchenkrise vor, deswegen ist es nicht einberufen worden. Es gab keine akuten Lehrstreitigkeiten, deswegen ist es nicht einberufen worden. Es gab keine Kirchenspaltungsentwicklungen, deswegen ist es nicht einberufen worden. Das wären alles Gründe in der Geschichte gewesen, nicht, um das Konzil einzuberufen. Also man wird sagen müssen, dass das nahe Umfeld Papst Johannes des 23., das heißt die Kurie, die Kardinäle und so weiter, einigermaßen überrascht gewesen sind, als es zu dieser Einberufung kam.
Sie haben gerade gesagt, es hat gar keine Notwendigkeit eigentlich bestanden. Wie war es denn 1962 so bestellt um die katholische Kirche?
Also ich will nicht sagen, dass gar keine Notwendigkeit bestanden hätte. Ich glaube, Papst Johannes hat hier ganz klar etwas gesehen. 1962, schon vorher eigentlich 1958 mit dem Tod des Vorgängerpapstes Pius XII. Geht eine lange Epoche zu Ende, die man das pianische Zeitalter nennt, also das Zeitalter der Piuspäpste, 1846 bis eben zum Tod Pius XII. Und dieses Zeitalter war geprägt von einer sehr abwehrenden Haltung und Politik der katholischen Kirche zu den gesellschaftlichen, kulturellen, politischen Entwicklungen der Zeit, das heißt zum Aufkommen der Moderne, um es ganz kurz zu sagen, inklusive Industrialisierung, Liberalisierung der Gesetze, Individualisierung der Lebenswelt und so weiter.
Jetzt haben Sie ja eben weitere Gründe genannt, warum man eigentlich das Konzil nicht hätte einberufen müssen. Dennoch hat Papst Johannes der 23. das ja gemacht. Es gab Überraschungen, haben Sie auch gerade erwähnt. Warum hat er es denn gemacht? Was war denn sein Plan?
Also Plan, zumindest eine Intuition, das auf jeden Fall. Er hat gesehen, meine ich, dass die Kirche mit dieser grundlegenden Abwehrhaltung rauf und dran war, sich aus der Zeit und der Gesellschaft zu verabschieden. Und er hat dann in den Texten und Ansprachen, die die Eröffnung des Konzils vorbereiteten, sehr deutlich gemacht, dass es ihm geht um den inneren lebendigen Zusammenhang zwischen der Lebendigkeit der Kirche und ihrer Wirkung nach außen. Das drohte auseinanderzudriften. Und man kann also sagen, nicht irgendeine akute Krise hat ihn bewogen, das Konzil einzuberufen, sondern ein strukturelles Problem in der Aufstellung der Kirche in ihrer Zeit.
Hat er da Ihrer Ansicht nach einen guten Riecher gehabt?
Absolut. Er hat auch das verbunden mit ein paar inhaltlichen Impulsen. Zum Beispiel hat er diesen Begriff der Zeichen der Zeit geprägt. Die Kirche müsse auf die Zeichen, die die Zeit jeweils signalisiere, reagieren. Sie müsse irgendwie die aufnehmen. Nicht unbedingt bejahend, aber sie müsse darauf reagieren. Und ein bedeutendes Zeichen der Zeit hat er damals schon in der Frauenfrage gesehen und in der Frauenbewegung.
Die katholische Kirche war ja zu dieser Zeit noch mehr, als es heute so ist, von Männern geprägt und dominiert. Haben denn eigentlich Frauen an diesem Konzil teilgenommen?
Ja, diese Männerdominanz war klar gegeben, aber man muss sie auch einbetten in die patriarchale Dominanz ihrer Zeit. Wenn wir einfach sehen, dass in Deutschland Frauen erst 1958, also im Jahr der Wahl Papst Johannes des 23., einigermaßen eine Rechte über ihr ökonomisches Leben bekommen haben, passt das eigentlich so in die Zeit. Ja. Aber Sie haben natürlich recht, bis heute hat die katholische Kirche hier ein massives Defizit. Aber es haben Frauen im Umfeld des Konzils sehr wohl gewirkt, auch im Vorfeld schon, und zwar Einzelpersonen, aber auch Frauenordensgemeinschaften, die zum Beispiel Eingaben an das Konzil schickten, meistens über ihre jeweiligen Bischöfe und die sind auch nicht einfach im Papierkorb gelandet, sondern die wurden sehr wohl aufgegriffen, beantwortet und diskutiert. Und im Lauf der Konzilsdauer wurde auch die Zahl der Personen, die eingeladen worden sind, die Sitzungen zu beobachten oder als Beobachtende teilzunehmen, stark vergrößert. Und hier sind auch Frauen zum Zuge gekommen.
Aber das war eher indirekt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne?
Das war indirekt, das stimmt. Einen direkten Zugriff gab es nicht, denn die Konzilsväter, das heißt die Personen, die eben die Beschlüsse fassten, waren natürlich alles männliche Kleriker, Kardinäle, Äbte, Bischöfe.
So, und mitten in diesem Konzil jetzt stirbt Johannes der 23. 1963. Er hat einen Nachfolger gehabt, Paul den 6. Hat dieser denn das Konzil eigentlich im Sinne von Johannes des 23. fortgesetzt?
Vielleicht eine vorausgreifende Information oder nach hinten zurückgreifende Information dazu noch. Wir hatten 1869-70 ein erstes Vatikanisches Konzil. Ja. Das ist nie beendet worden, sondern abgebrochen worden wegen des Deutsch-Französischen Kriegs. Die Hintergründe lasse ich jetzt aus. Und jeder folgende Papst hat die Akten dieses Konzils vorgelegt bekommen und sollte sich überlegen, ob er das wieder aufgreift und weiterführt. Auch Johannes. Und Johannes hat ausdrücklich diese Akten zurückgehen lassen. Und etwas Ähnliches steht jetzt an. Mit dem Tod des Papstes, der ein Konzil einberufen hat, ist es erst einmal beendet. Das heißt, der folgende Papst muss das gar nicht weiterführen. Er kann es einfach auf sich beruhen lassen als Torso. Und das ist Papst Paul dem VI. Hoch anzurechnen, dass er das Konzil ausdrücklich wieder aufgegriffen und weitergeführt und zum Ende geführt hat. Aber Sie haben mit Ihrer Frage schon recht. Er hat es anders geleitet, dieses Konzil.
Inwiefern? Können Sie das ganz kurz ausführen?
Johannes hat ganz offensichtlich das Konzil einberufen, damit es sich selbst empowert, wie man heute sagt, Theologie treibt, Beschlüsse fasst, neue Entwürfe entwickelt. Und Paul hat hier sehr viel stärker dirigistisch eingegriffen, hat Lehrentwicklungen gesteuert und umrahmt, die da stattfanden.
Wir werden über die Ergebnisse dieses Zweiten Vatikanischen Konzils später in der Folge noch genauer reden. Aber ich hätte gerne zum Schluss noch eine Einschätzung von Ihnen, Herr Wenzel. War dieses Zweite Vatikanische Konzil erfolgreich in Ihren Augen?
Also es gibt keine eindeutige Bilanz. Personen, die am Konzil teilgenommen haben, ich erinnere an den vormaligen Theologen und Kardinal Ratzinger und späteren Papst Benedikt den 16., der war Berater auf dem Konzil und hat unmittelbar nach Abschluss des Konzils angefangen, es zu kritisieren in bestimmten Hinsichten. Es ist ganz sicher ein Reformaufbruch gewesen. Zum allerersten Mal hat die katholische Kirche lehrmäßig die Religionsfreiheit der Individuen anerkannt. Und zum allerersten Mal seit 150 Jahren hat die katholische Kirche in der Pastoralkonstitution sich in einer engen Weise mit der säkularen Welt verbunden erklärt. Und zwar so, dass sie, die katholische Kirche, auch Hilfe aus dieser Welt annehmen kann und muss und auf sie angewiesen ist, so wie sie umgekehrt natürlich sich versteht als eine geistliche Hilfe für diese Welt. Also das sind sicher solche Entwicklungen, aber gleichzeitig muss man eben auch sehen, das ist eine ganz kleine Minorität unter den anwesenden Bischöfen und so weiter gegeben hat, die bestimmte Beschlüsse nicht akzeptiert haben, nicht mitgetragen haben und sich dann auch zunehmend aus diesem Konsens des Konzils entfernt haben. Ich nenne nur den Namen von Erzbischof Lefebvre.
Professor Knut Wenzel war das. Er ist römisch-katholischer Theologe an der Uni Frankfurt. Wir haben gesprochen über die Ziele, die Absichten und die Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils. Vielen Dank, Herr Wenzel.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Matthias, wir reden in dieser Folge ja vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Es hat aber ja auch ein erstes Vatikanisches Konzil gegeben, hat uns ja auch Herr Wenzel gerade erzählt. 1869 hat das stattgefunden. Es dauerte ein Jahr und es fand kein Ende. Unter welchen Umständen hat dieses Konzil stattgefunden?
Naja, es fand unter den Umständen großer politischer Umwälzungen statt. Die Nationalstaaten wurden errichtet. Die Französische Revolution hatte den Kontinent vorher schon verändert. Es war der Liberalismus ebenso aufgekommen wie der Sozialismus. Und all das lehnte die katholische Kirche ab. Kurz nach dem Konzil begann übrigens 1871 im gerade gegründeten Deutschen Reich der Kulturkampf gegen die katholische Kirche. Bismarck befürchtete, dass die kritische Rhetorik von den Kanzeln das junge deutsche Kaiserreich gefährden könnte. Misstrauen, kann man wohl so sagen, war auf beiden Seiten. Immerhin dauerte die Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche bis 1878.
Was wurde denn bei diesem ersten Vatikanischen Konzil beschlossen von den Bischöfen?
Ja, das konnte man fast schon an der Begründung des Konzils ablesen. Es wurde nämlich die Abkehr von den modernen Irrtümern als Zitat und die entsprechenden Anpassungen der kirchlichen Gesetzgebung beschlossen. Am Ende des Konzils war die Position des Papstes gestärkt. Er wurde als Führer innerhalb der katholischen Kirche bezeichnet und es wurde die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes bei, Zitat, allen endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sitten lehren, wenn er sie denn von der Kanzel predigte, beschlossen.
Also kleiner Exkurs zum ersten Vatikanischen Konzil. Und jetzt werdet ihr gleich merken, warum das wichtig ist, darüber zu reden. Ich spreche mit Dr. Michael Pfister vom Seminar für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Uni Münster. Hallo Herr Pfister.
Hallo Frau Orbach.
Inwiefern war denn dieses zweite Vatikanische Konzil so wichtig und warum war es vor allem nötig nach dem ersten von 1869?
Also zunächst mal das erste Vatikanische Konzil, das fand in einem ganz anderen Kontext statt. Wir sind im 19. Jahrhundert in einer Phase, in der sich die katholische Kirche von der modernen Welt im Prinzip abgeschottet hat, wie so eine Art Parallelgesellschaft geschaffen hat. Denn alles, was modern war, war bedrohlich und als Gefahr eingestuft für den christlichen Glauben. Und entsprechend hat man sich auf dem Ersten Vatikanischen Konzil sehr stark auf die Gestalt des Papstes fokussiert. Der Papst als der Garant für den Glauben, an dem man sich orientieren kann. Und da sind zwei zentrale Dogmen formuliert worden. Einmal, dass der Papst in die Weite der Kirche hinein regieren darf, Gesetze geben darf, bis in die entlegenste Pfarrei im Prinzip durchregieren kann. Das andere, dass er unfehlbar ist in Glaubens- und Sittenfragen. Das heißt, dass der Papst Dogmen formulieren kann. Damit ist die Spitze der Kirche sehr stark herausgestellt. Die Kirche ist auf ihr Zentrum ausgerichtet worden im 19. Jahrhundert. Da sind aber viele Fragen offen geblieben, die auch schon beim Ersten Vatikanischen Konzil eine Rolle gespielt haben. Mhm. Wie sieht es mit den anderen Ebenen in der Kirche aus? Und da war sehr viel Nachholbedarf. Und natürlich in den 90 Jahren liegt das 20. Jahrhundert mit all den großen Herausforderungen aus Sicht des christlichen Glaubens. Und deshalb war hier ein Bewusstsein da, spätestens in den 50er Jahren, dass hier ein großer Reformstau vorherrschte.
Ja, und war es nicht auch so, dass man dann im Grunde genau das Gegenteil gesagt hat, nämlich, dass man die Kirche wieder zurückbringen muss in Richtung Moderne?
Also eine komplette Distanzierung vom vorherigen ist es tatsächlich nicht. Es ist zunächst mal ein ganz anderer Tonfall. Das fällt auf jeden Fall auf, dass man sich nicht mehr von der modernen Welt abgrenzt, sondern man die Kirche, Stichwort ist Aggiornamento, die Kirche auf den Tagesstand bringen, im Heute ankommen lassen. Mhm. Also eine positive Sicht letzten Endes auf all das, was Moderne auszeichnet. Und da natürlich auch eine andere Sprache gegenüber moderner Gesellschaft, modernem Staat, anderen Religionen, anderen christlichen Kirchen. Das ist natürlich etwas Neues, wenngleich das Erste Vatikanische Konzil durch die dogmatischen Entscheidungen und auch dann die rechtlichen Entscheidungen den Rahmen vorgegeben hat. Also das Zweite Vatikanische Konzil ist keine Revolution in dem Sinne, sondern eine Reform in dem Rahmen, die das Erste Vatikanum aber gesetzt hat.
Es ist etwa 3 Jahre lang dann beraten worden. Und was waren denn jetzt die wichtigsten Ergebnisse dieses Konzils?
Zunächst würde ich unterscheiden zwischen dem, was innerkirchlich bedeutsam ist und dann, was in der Außenbeziehung wichtig ist. Innerhalb der Kirche geht es darum, die verschiedenen Ebenen in der kirchlichen Hierarchie zu beleuchten. Wie sieht das Leben innerhalb der Kirche aus? Da gibt es ja nicht nur den Papst, sondern eben auch die Bischöfe, die Gemeinden, die verschiedenen Kontexte bei einer Weltkirche, die über den ganzen Globus verteilt ist, dass diese verschiedenen Ebenen mehr in den Fokus geraten und hier auch klar herauskommt, was die einzelnen Ebenen hier auch leisten. Das andere ist eine große Reform. Was das sichtbarste Ergebnis weltweit war, war der Gottesdienst, dass sich da einiges verändert hat, dass man eben nicht mehr Latein-Gottesdienst gefeiert hat, sondern in den Volkssprachen hier eben ganz unterschiedlich und hier eine große Erneuerungswelle im Blick auf den Gottesdienst und die Seelsorgsarbeit vor Ort auch. Was nach außen hin sichtbar geworden ist, das ist auch sehr eindrücklich, nämlich einerseits das Verhältnis Verhältnis zum modernen Staat, zu modernen Staatsformen. Zum einen eben im Blick auf die Demokratie und die entsprechenden Freiheitsrechte moderner Verfassungsstaaten, wo wir eben aus dem 19. Jahrhundert kommen, eigentlich eine kirchliche Skepsis oder Anti-Haltung dazu hatten und jetzt eben eine Anerkennung gerade vor allem des Rechts auf Religionsfreiheit, das die Päpste im 19. Jahrhundert als pesthaften Irrtum bezeichnet haben, wo wir jetzt hier mit der Erklärung Dignitatis Humanae eine Anerkennung dieses Rechts haben und auch eine Ablehnung von Zwang und Diskriminierung in religiösen Dingen. Und das andere ist dann eben ein wohlwollender Blick auf andere Religionen und vor allem auf die anderen christlichen Kirchen. Und da haben wir auch einen sehr starken Wandel, den wir feststellen können, denn in der Vergangenheit war hier eher eine sehr starke Frontstellung.
Was war denn, Herr Pfister, würden Sie sagen, von all diesen Beschlüssen das Wichtigste für die Kirche damals, zur damaligen Zeit?
Das Wichtigste, das finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich würde eher sagen, dass es das Konzil als Ereignis zunächst mal war und die Vielzahl von Beschlüssen, die hier auch gefasst worden ist. Also hier sind so viele unterschiedliche Bereiche angepackt worden und hier Beschlüsse gefasst worden. Da etwas rauszugreifen, ist sehr, sehr schwierig.
Es gab ja in den 60er Jahren auch ansonsten sehr viele große gesellschaftliche Veränderungen. Es gab grundsätzlich eine Liberalisierung in vielen Bereichen. Über die Bürgerrechte wurde zum Beispiel gesprochen. War denn das Konzil eigentlich auch beeinflusst von diesen ganzen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen in Europa?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Die 60er Jahre, da merkt man generell so eine Aufbruchsstimmung, auch so eine Möglichkeit. Durch die politische Großwetterlage weltweit war hier einiges möglich. Und gerade auch dieser Fortschrittsoptimismus der 60er Jahre, der spiegelt sich auch in den Konzilsdokumenten wieder, vor allem in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, wo es um die Rolle der Kirche in der Welt geht. Zugleich greift das Konzil aber auf Reformbestrebungen, Entwicklungen zurück, die schon älter sind, also die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon entwickelt haben, wo die verschiedensten Basisgruppierungen die ganz unterschiedlichen Bereiche des kirchlichen Lebens versucht haben zu reformieren, die Außenbeziehungen der Kirche neu auszurichten. Also da ist schon sehr viel passiert zu dem Zeitpunkt, spätestens dann in den 50er Jahren auch schon einige Aufbrüche. Und was eben interessant ist, wir verbinden im kollektiven Gedächtnis immer die 60er Jahre dann automatisch 68er Bewegung. Und ich würde sagen, im katholischen Bereich ist gerade das Konzil und die Berichterstattung, das ist ja auch ein großes Medienereignis damals, das ist so eine Initialzündung. Also wenn man mit ZeitzeugInnen spricht, da merkt man diese Begeisterung, die damals war, diese Gedanke in unserer Kirche ist so viel möglich und da können wir eben jetzt Teilhabe voranbringen. Demokratisierung in der Kirche war eine große Hoffnung, auch ein Wirken für die Menschen im globalen Süden, globale Gerechtigkeit und ähnliches. Also da hat sich unheimlich viel entwickelt und es schien sehr viel möglich.
Sie formulieren das so, als wären das wirklich alles nur Hoffnungen und Beschlüsse gewesen und dabei wäre es auch geblieben. Ist das denn so, dass die Kirche wirklich all diese Beschlüsse, die sie damals getroffen hat, tatsächlich auch umgesetzt hat?
Das ist generell in der Konziliengeschichte schwierig und so ist es auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Also viele Hoffnungen sind nicht eingelöst worden, das würde aber auch die Konzilstexte überfordern. Denn wir sehen in den Dokumenten selber, das sind Kompromisse. Da, wo man sieht, da wurde gerungen zwischen einer eher reformorientierten Mehrheit und einer doch starken, auch konservativen Gruppierung innerhalb des Konzils, wo man eben merkt, hier sind Kompromisse geschlossen worden, was den einen zu weit ging, ging den anderen nicht weit genug. Und das hat dann auch Folgen für den späteren Umgang mit dem Konzil. Gerade die progressive Seite hat dann den Geist des Konzils immer aufgerufen. Also eigentlich ist ja das und das gemeint, wenn wir die Dokumente anschauen. Also es sollte eigentlich noch weitergehen. Von der anderen Seite wurde dann eher das relativiert. Und so sind wir eigentlich bis heute noch mittendrin in der Rezeptionsgeschichte des Konzils, was aber auch nicht verwunderlich ist, denn ein Konzil hört irgendwann auf und ist dann nicht mehr selber Träger von der Frage, wie wird das umgesetzt und wie sieht das aus, sodass es dann in andere Hände übergeht und da natürlich auch sehr stark dann die Kirchenleitung hier eine große Rolle spielt, aber natürlich auch das, was vor Ort dann als besonders wichtig herausgegriffen wurde oder eben dann halt auch nicht.
Also die katholische Kirche ist jetzt noch immer dabei, Beschlüsse aus den 60er Jahren umzusetzen.
Im Prinzip ja, wenn wir heute den synodalen Prozess, also diese weltweite Reformbewegung der letzten Jahre uns angucken, da heißt es immer noch, wir orientieren uns am Konzil, es ist eine Umsetzung des Konzils, also sehen wir hier schon, das Konzil ist immer noch der Bezugspunkt. Gleichwohl haben wir in den 80er Jahren eine Reform des Kirchenrechts gehabt, wo auch deutlich gemacht worden ist, also diese Reform, die deutet uns jetzt quasi, wie das Konzil zu verstehen ist. Also wo wir schon auch merken, da sind ganz unterschiedliche Auffassungen unterwegs. Und da gibt es durchaus dann auch heftige Debatten nach wie vor im theologischen Bereich. Ja, jenseits von der Frage, was ist das Konzil in der Bevölkerung oder selbst bei kirchlich sozialisierten Menschen heute dann noch wachruft oder eben halt auch nicht.
Sehen Sie ein drittes Konzil oder einen ähnlichen Reformprozess irgendwo in näherer Zukunft am Horizont erscheinen?
Gut, es läuft gerade der synodale Prozess, der auch in sich nicht abgeschlossen ist. Und da sind natürlich bestimmte Themen, die auch in den 60er Jahren grundgelegt waren, die auch in der Folgezeit sehr stark diskutiert worden sind, wo es eben zunächst mal auch um Teilhabe der Gläubigen an Entscheidungen geht. Mhm. Und dann auch natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem großen Bereich Klerikalismus, Gerechtigkeit, Rechtssicherheit in der Kirche. Das sind große Fragen, die ja auch im Kontext dieser neuen Reformbewegungen dann auch thematisiert wird. Und was eben interessant ist, das ist lange Zeit als sehr westliche Formulierung wahrgenommen worden. Und jetzt sehen wir aktuell, dass auch aus den Ländern des globalen Südens hier viele Forderungen und Vorstellungen eben, die in eine ähnliche Richtung gehen, auch thematisiert werden.
Dr. Michael Pfister war das vom Seminar für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Uni in Münster. Wir haben gesprochen über die Ergebnisse nach 3 Jahren Vatikanum. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Pfister.
Gerne.
Und wie diese Ergebnisse möglicherweise an irgendeinem Mittagstisch der Republik 1965 diskutiert wurden, darüber hat sich Veronika von Borries Gedanken gemacht.
Na, wie fandet ihr die Messe mit all den Konzilsneuerungen?
Also ich fand es schön, dass der Priester jetzt sich viel mehr zur Gemeinde gedreht hat. Gerade auch bei der Eucharistie.
Könntest du mir noch 2 von den Klößen? Die sind ja dieses Jahr wieder ganz besonders köstlich, mein Schatz.
Und du, Margarete, wie fandest du es?
Ich find's ganz nett, dass ich jetzt weniger Rücken und Hinterkopf und stattdessen mehr Gesicht und Bauch des Priesters zu sehen kriege. Mhm. Aber ehrlich gesagt ist das doch in der heutigen Zeit und für fast 3 Jahre Verhandlungen eher dürftig. Ich hätte übrigens auch gerne noch ein Kloß. Ja? Und auch noch etwas Soße, bitte.
Also, Kind, deine Kritik ist ein bisschen maßlos.
Weißt du, was ich maßlos finde? Dass jemand wie du, Mama, der oder besser die der Kirche so viel Zeit ihres Lebens schenkt, die Jugendwallfahrt organisiert, jeden Sonntag in der Messe ist, ihre Kinder zu braven Katholiken erzieht, dass du in dieser Kirche immer noch weniger wert bist, nur weil du kein Mann bist. Das finde ich maßlos. Dass dieser Männerverein sich immer noch anmaßt, uns Frauen auszuschließen, wenn er gleichzeitig unsere Arbeit aber gerne in Anspruch nimmt.
Ich wusste gar nicht, dass du so scharf darauf warst, auf ein Kirchenamt.
Bin ich ja auch nicht. Aber ich hätte schon gern eine Kirche, in der ich als Frau den gleichen Wert habe wie ein Mann.
Naja, Kind, aber du hast doch das Abschlussdokument gelesen. Da steht doch, dass die Frauen in der Gesellschaft gleichberechtigt werden sollen.
Das hätte noch vor dem Krieg kein Papst der Welt unterzeichnet.
Es gibt immer nur einen Papst, Papa.
Nur weil für die Frauen dabei nicht wirklich viel herumgekommen ist, ist das ganze Konzil ja wohl kein Fehlschlag gewesen. Denk doch mal, die katholische Kirche gibt ihren Anspruch auf, dass alle Staaten nach ihren Prinzipien organisiert sein müssen. Was glaubst du, wie sehr das diesen Franco in Spanien und den Salazar in Portugal ärgern muss? Diese unerträglichen Klerikalfaschisten.
Herbert!
Ist doch wahr! Bei den Juden macht die Kirche sogar die volle Rolle rückwärts. Sie sind plötzlich das geliebte Volk Gottes und nicht mehr die Jesusmörder. Das wäre vor dem Krieg auch nicht möglich gewesen.
Mag ja sein, aber im Prinzip sind das doch alles Erkenntnisse, die es in der Gesellschaft schon viel länger gibt. Das ist doch kein echter Fortschritt. Nein, danke, Mutti. Ich kann nicht mehr. Ich warte lieber auf den Nachtisch.
Aber ich nehme noch was. gerne auch von dem Fleisch. Ist doch nur einmal Weihnachten. Und was du da sagtest, mein Kind, von wegen Fortschritt. Du scheinst zu vergessen, dass die Grundlage der Kirche ja ist, dass sie sich eigentlich nicht ändert, sondern dass sie schon immer eine ewige Wahrheit predigt und lebt. Unbeweglichkeit ist ihr Erkennungsmerkmal.
Also ich muss sagen, ich finde das auch toll an der Kirche. Dieses Gefühl, dass man in einer Jahrtausende alten Tradition steht, dass schon Jahrhunderte vor mir Menschen das gleiche Ave Maria gebetet haben, das ist schon auch schön.
Da hörst du's. Und deine Mutter ist bestimmt keine verbohrte Betschwester, das kann ich dir aber sagen.
Also rein ästhetisch muss ich Mutti natürlich recht geben. Allein diese Bilder im Fernsehen mit dieser riesen Prozession von Bischöfen, die alle in ihren glänzenden Gewändern und dann der Papst auf seinem Thron, das hätte vor ein paar hundert Jahren wahrscheinlich fast genauso ausgesehen. Das war schon beeindruckend. Ich hätte nur gern ein bisschen mehr als hübsche Bilder gehabt.
Ach, ich glaube, du brauchst einfach ein bisschen Geduld.
Ich soll warten bis zum nächsten Konzil. Da brauche ich aber ein paar Jahrhunderte mehr, als ich Lebenszeit habe.
Nein, ich glaube, es wird einfach eine Weile dauern, bis all die Änderungen wirklich bei uns einfachen Katholiken ankommen. Ich bin ja schon froh, dass die Bischöfe überhaupt etwas beschlossen haben. Stell dir mal vor, mehr als 2000 Teilnehmer. Das ist viermal der Bundestag.
Weißt du, was mir der Rainer gesagt hat? Der war ja vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung mit dem Kardinal Frings. Und da hat ihm irgend so ein Kirchenmensch wohl gesagt, ein Geheimnis war das Latein, weil ja absoluter Lateinzwang herrschte beim Konzil.
Ja, kann ich mir vorstellen. Da hatten einige Bischöfe wohl ihre liebe Mühe zu folgen.
Gegen so Leute wie den Frings hatten die sprachlich keine Chance.
Na, hätte mir auch so gehen können.
Hättest du mal im Lateinunterricht besser aufgepasst.
Ich wollte ja nie Kirchenfürst
werden. Nein, das wäre mit dir und dem Zölibat auch nicht gut gegangen.
Luise!
Veronika von Borries war das über Gespräche am Mittagstisch über das Zweite Vatikanische Konzil. Und Matthias, so ein Konzil mit seinen vielen Beschlüssen und Vorgaben für das Kirchenleben, das ist ja das eine. Aber die Akzeptanz der Kirche und vor allem die Zustimmung der Menschen zum christlichen Glauben, das ist ja mal wieder eine ganz andere Sache. Wie hat sich dieses Verhältnis seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil denn entwickelt?
Also ich glaube, da hat sich eine ganze Menge verändert, da ist auch eine ganze Menge passiert. Die Gesellschaften in Europa sind säkularer geworden, also weniger christlich oder weniger theologisch, weniger religiös. Und damit einhergeht eine allmählich geringer werdende Bedeutung der Institution Kirche. Und das ist nicht gleichbedeutend mit geringer werdender Bedeutung des Glaubens. Aber Glauben bedeutet eben nicht unbedingt Mitgliedschaft in einer Kirche. Aber es gab auch innerkirchlichen Widerstand, zum Beispiel gegen die Reform der Liturgie durch traditionalistische Strömungen in der katholischen Kirche.
Wie hat sich das denn ausgedrückt?
Naja, damit sind genauer gesagt die Pius-Brüder gemeint, 1970 gegründet von Bischof Marcel Lefebvre. Und die lehnten die Beschlüsse des Konzils ab, vor allem die Haltung gegenüber dem Islam, sowie die Bemühungen, das Verhältnis zur evangelischen Konfession zu normalisieren und die Liturgiereform. Dahinter steckte wohl die Kritik, dass sich die katholische Kirche vor dem, Zitat, Zeitgeist verbeugt und sich somit nahezu verleugnet hätte.
Inwiefern hat das Zweite Vatikanische Konzil die katholische Kirche denn verändert in den vergangenen Jahrzehnten und wie steht es heute um die katholische Kirche? Das will ich jetzt besprechen mit Professor Julia Knop. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Uni Erfurt. Hallo, Frau Knop.
Hallo.
Inwiefern hat denn das Zweite Vatikanische Konzil die katholische Kirche verändert?
Ich glaube, es hat ganz enorme Veränderungen gemacht. Das ist uns heute gar nicht mehr so bewusst, weil ja man im Grunde weit über 60 Jahre alt sein muss, um den Unterschied noch zu spüren. Im Erscheinungsbild hat sich viel verändert. In der Liturgie, das ist sicher das, was für die Gläubigen die größte Veränderung gewesen ist. Aber auch in der Art und Weise, wie man auf die Leute guckt, auf die Gläubigen guckt. Wir sind im Grunde von einer Klerikerkirche zu einer gläubigen Kirche geworden, zumindest auf dem Papier. Da kann man auch, ist noch viel Luft nach oben. Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, sind so Aufbrüche, die das Konzil gebracht hat in Richtung Ökumene und auch in Richtung Religionsdialog. Auch da gab es dann wieder Backlash und Wellen, die das wieder zurückgefahren haben. Aber das Konzil hat da einen großen Aufschlag gemacht.
Also Sie würden, wenn ich das richtig verstanden habe, das schon durchaus als eine positive Entwicklung bezeichnen, was damals passiert ist. Seitdem.
Ja, in den allermeisten Dimensionen. Ganz klar eine positive Entwicklung hin in die Zeit. Also da sind wir dann ja in den 60er Jahren. Das ist jetzt auch noch nicht 2025 oder 26. Aber da hat es eine große Modernisierung, Anpassung an die Zeit gegeben.
Wie sehr wird denn eigentlich die Kirche grundsätzlich vom Zeitgeist beeinflusst?
Ich würde sagen, viel zu wenig. Und das ist vielleicht eine komische Antwort. Also es gab gerade in den letzten Jahren im Pontifikat von Franziskus einen erbitterten Streit wirklich innerhalb der katholischen Kirche. Und da kam immer wieder dieses Wort Zeitgeist, aber mit einer negativen Konnotation da rein. Man dürfe sich nicht anbiedern und an den Zeitgeist anpassen. Das war zu Konzilzeiten ganz anders. Da hat man von den Zeichen der Zeit gesprochen und hat die als etwas unglaublich Positives wahrgenommen. Und auch als einen Impuls, der die Kirche selbst zu einer Veränderung und Entwicklung bringen könnte. Also dieses Wort Zeichen der Zeit, das ist von dem damaligen Papst, der das Konzil einberufen hat, Johannes im 23. geprägt worden. Und der meinte damit große gesellschaftliche Entwicklungen, die auch nachhaltig sind und die Kirche dazu bringen, einen Blick auf ihre eigene Botschaft zu werfen und auch da eine Veränderung anzustoßen. Also er hatte zum Beispiel die Emanzipation der Frauen im Blick oder die Arbeiterschaft, die sich ihrer Würde bewusst wird und die globalen Bewegungen hin zu einer Weltfriedensgemeinschaft. Ich sagte, das sind Dinge, da können wir selber von lernen und das sind Zeichen, auf die wir uns hin entwickeln müssen. Heute wären das andere, ne? Heute wäre das wahrscheinlich eine Klimabewegung oder auch der Einsatz für LGBTIQ-Personen. Das wären heutige Zeichen der Zeit, auf die man aber kirchlicherseits total zurückhaltend reagiert. Also man hat diese Wahrnehmung, Zeitgeist oder Zeichen der Zeit, das hat sich ziemlich umgekehrt leider.
Ist das denn sehr vom Personal abhängig, ob sich dann sozusagen die Traditionalisten oder die Reformer durchsetzen?
Naja, das ist dann wie in allen, also machthaltigen Systemen, glaube ich, gibt es Verschiebungen der Gewichte, je nachdem, wer gerade an der Spitze ist. Aber es gibt natürlich auch eine sehr selbstbewusste Gläubigenschaft. Und wenn man da jetzt auch die Unterschiede, auch die kulturellen Unterschiede nimmt, dann ist jetzt beispielsweise bei diesem Thema LGBTIQ, ist in Westeuropa sind die Katholikinnen und Katholiken da einen ganzen Schritt weiter als ihre Hierarchie und auch weiter als in manchen anderen Regionen der Welt. Ich glaube, da gibt es immer so Verschiebungen. Man kann vielleicht sagen, im Pontifikat von Benedikt dem 16. hatten die Traditionalisten wieder Oberwasser, im Pontifikat von Franziskus die Reformer und dann verschiebt sich das immer so.
Lassen Sie uns doch mal auf die Kirche von heute gucken und ich würde gerne mal über das Thema Frauen reden. Also warum ist es denn immer noch so schwierig, Frauen in hohen Ämtern der Kirche zu akzeptieren, obwohl ja seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Kirche für die Gleichberechtigung der Frau eintritt?
Ja, das ist ein bisschen ambivalent. Ich hatte tatsächlich, oder ich stutze bei dieser Frage auch, und ich dachte, wo tut sie das denn eigentlich? Aber es stimmt natürlich, in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes in der 29 steht das. Das ist im Grunde die kirchliche Menschenrechtscharta oder die Aufnahme der Menschenrechtscharta. Aber wir haben gleichzeitig ja den Fall, dass der Heilige Stuhl die UN-Menschenrechtscharta niemals unterschrieben hat. Und das hat viele Gründe. Uns wird immer dann angeführt, ja, die Kirche sei ja an göttliches Recht gebunden und nicht an menschliches Recht und sie sei ja kein Staat in dem Sinne und so weiter. Aber es hat, glaube ich, auch ganz stark einen Grund darin, dass man katholischerseits bis heute die Gleichberechtigung der Geschlechter eben nicht akzeptiert. Also dass man sagt, gleiche Würde ja, aber daraus folgen nicht gleiche Rechte. Und der Hintergrund ist, dass man sagt, Frauen und Männer seien von Gott her, also ist total umstritten natürlich, aber in der kirchlichen Hierarchie ist das so gesehen, seien von Gott her eben nicht gleich, sondern unterschiedlich und deswegen sei es genau berechtigt, sie unterschiedlich zu behandeln und in unterschiedliche Wirkungssphären sozusagen einzusetzen. Und manche gehen dann so weit zu sagen, es gibt ein männliches und ein weibliches Prinzip auch in der Kirche und in der Welt und in dem Allen und es ist total binär und es gibt nichts dazwischen und man dürfe diese Rollen nicht verändern und verschieben.
Aber bevor man jetzt, ich will die Themen nicht kleinreden, aber bevor man jetzt über LGBTIQ und den Klimawandel spricht, müsste man denn nicht vielleicht erstmal da bei sowas ganz Grundsätzlichem wie bei der Gleichberechtigung der Frau anfangen in der katholischen Kirche?
Ich glaube, das ist keine Reihenfolge. Ich glaube, der Grundauftrag des Evangeliums ist, für Gerechtigkeit zu sorgen, also für Frieden und Gerechtigkeit und Gemeinschaft zu sorgen. Und also überall da, wo solche offenkundig diskriminierenden und ungerechten Verhältnisse herrschen, müsste man ansetzen. Was dann davon wichtiger ist, das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen.
Wäre es denn Ihrer Ansicht nach mal Zeit für ein drittes vatikanisches Konzil, um die Kirche noch mal weiter zu modernisieren?
Ja und nein. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Konzilen und wenn man allein das erste und das zweite vergleicht, waren die total unterschiedlich. Beim zweiten hatten wir neben all dem Positiven, was es bewirkt hat, aber auch nochmal eine starke Hervorhebung des Bischofsamtes. Also seither haben die Bischöfe im Grunde päpstliche Vollmachten für ihr jeweiliges Bistum. Und ein drittes vatikanisches Konzil wäre ja wieder eine Bischofsversammlung, also eine Versammlung von männlichen Hierarchen, männlichen Klerikern, die nicht repräsentativ sind für die ganze Kirche. Also ich glaube, es bräuchte dringend sowas wie eine repräsentative Kirchenversammlung.
Ja.
die man vielleicht vorher mal Konzil genannt hat, die aber eben nicht nur aus Bischöfen besteht. Das heißt, man bräuchte im Grunde vorher so eine Art Verfassungskonvent. Ne? Wie wollen wir eigentlich Repräsentation und Entscheidung, wie wollen wir das organisieren? Da sind ja im Moment auch viele Bewegungen im Gange, auch diese ganzen synodalen Prozesse, auch auf Weltebene. Aber ne, das bräuchte es, glaube ich, also nicht eine Wiederholung der Ständekirche, der Männerkirche, aber ein Entscheidungsgremium, das sich wirklich mit den heutigen Fragen beschäftigt, die andere sind als die in den 60er Jahren.
Steht denn sowas an?
Naja, also Papst Franziskus hat ja diesen weltsynodalen Prozess in Gang gesetzt. Jetzt Papst Leo führt das vor. Da muss man nochmal gucken, wo sich das so hin entwickelt. Aber da sind ja so zarte Ansätze da. Aber auch da geht es am Ende immer wieder um die Frage, kann man das irgendwie demokratisieren oder nicht? Und ja, gewichtige Teile der katholischen Kirche scheinen an dieser Frage, sind wir eine egalitäre Gesellschaft oder sind wir eine Ständegesellschaft, das Wohl und Wehe der katholischen Kirche abzulesen. Und da sind dann enorme Widerstände, glaube ich, zu erwarten.
Frau Knob, als Außenstehende nimmt man das immer so wahr, dass die Kirche eine wahnsinnig träge Masse ist und sich wahnsinnig langsam modernisiert, wenn überhaupt. Und das auch wirklich, ja, man möchte dann manchmal sagen, Leute, guckt euch doch mal um, guckt euch doch mal die Gesellschaft an. Das ist doch nicht mehr das, was es mal war. Wie nehmen Sie das denn wahr als Expertin? Haben Sie auch den Eindruck, dass das da alles wirklich sehr langsam vorangeht? Oder nehmen Sie doch mehr wahr an Veränderungen als vielleicht wir?
Nee, ich nehme das im Grunde ganz ähnlich wahr. Also das ist ja auch so ein Diktum, dass man sagt, die Kirche ist im Grunde ein paar Jahrzehnte hinter der gesellschaftlichen Entwicklung her, vielleicht im selben Tempo, aber eben mit dem großen Abstand. Ich glaube, die große Gefahr ist, dass man kirchliche Überzeugungen, die irgendwann mal historisch gewachsen sind, und ganz viele unserer Überzeugungen sind im 19. Jahrhundert entstanden, also gerade so zu Geschlechterfragen, zu Ehe und Familie und so, dass man meint, dass diese Fragen unmittelbar mit der Religion zusammenhängen und dass es also deswegen unverrückbar ist, an einem bestimmten Stadium der Geschichte oder der eigenen Überzeugungen festzuhalten. Das finde ich total problematisch und da brauchen wir auch viel mehr Selbstaufklärung nach innen, also wie dynamisch sich auch das Christentum entwickelt hat und was es alles schon gegeben hat und wie wechselhaft das auch ist. Also dass wir auch den Abstand nehmen von der Idee, es gäbe die eine Lebensform und die eine Wahrheit, die sich durch 2000 Jahre unverändert zeigen könnte.
Professor Julia Knob war das. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Uni in Erfurt. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Knob.
Dankeschön.
So. Lieber Matthias, so kurz vor Weihnachten, wie blickst du denn auf die katholische Kirche in den heutigen unruhigen Zeiten?
Also ich glaube, sie ist tatsächlich hin und her gerissen. Einerseits merkt die katholische Kirche den Druck, der von vielen Seiten auf sie ausgeübt wird. Die Rolle der Frau in der Kirche, zum Beispiel bei Maria 2.0. Der Zölibat, der immer wieder in der Kritik steht. Und die nicht enden wollende Kette von Missbrauchsfällen. All das hat bei vielen Menschen zu einem Vertrauensverlust geführt. Andererseits kann ich aber auch gut nachvollziehen, dass die katholische Kirche in Zeiten wie diesen ein Fels in der Brandung sein will, an Traditionen und Gewissheiten festhält, die anderswo wegbrechen und eben für Chaos sorgen. Aber ich glaube, beides geht nicht. Und derzeit, so scheint es mir jedenfalls, hält sie an Traditionellem fest und verliert dabei viele Menschen, die auf Veränderungen hoffen.
Trotzdem werden die Kirchen auch in diesem Jahr an Weihnachten wieder sehr, sehr voll sein. Gehst du eigentlich in die Kirche an Weihnachten?
Nee, ich gehe das ganze Jahr über auch nicht, aber ich wünsche euch trotzdem allen ein frohes Fest.
Das wünsche ich euch natürlich auch. In der nächsten Folge geht es auch um Weihnachten, aber es geht da überhaupt nicht besinnlich zu. Es geht nämlich um die Sendlinger Mordweihnacht am 25.12.1705, dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach, wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.